Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Eingekesselt im Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um die Region Bergkarabach. So geht es zehntausenden Menschen im sogenannten Korridor von Lachin. Ein Thema unserer Sendung. Außerdem fragen wir in der Ukraine nach, wie schwer der Tod des Innenministers bei einem Hubschrauberabsturz wiegt. Und es geht darum, wie Italien zu Waffenlieferungen an die Ukraine steht, die heute Thema sind beim Unterstützertreffen in Ramstein. Es war Mitte letzten Jahres. Der damalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi stieg in einen Sonderzug und reiste in die Ukraine, zusammen mit Kanzler Scholz und dem französischen Präsidenten Macron. Das konnte man als Zeichen sehen. Bei der Unterstützung der Ukraine gegen den Angriff Russlands wollte man nicht irgendwer sein, sondern vorne mit dabei. Tatsächlich jedoch war und ist der Kurs gegenüber der Ukraine in Italiens Innenpolitik nicht unumstritten. Das gilt auch unter Draghis äußerst rechter Nachfolgerin Giorgia Meloni. Ihr Verteidigungsminister ist heute mit dabei, wenn insgesamt um die 50 Staaten in Ramstein über weitere Waffen für die Ukraine beraten. Und darüber möchte ich sprechen mit Patrizia Arnold, die als freie Journalistin in Italien arbeitet und uns aus Rom zugeschaltet ist. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Arnold, vorne mit dabei oder lediglich Mitläufer? Wie ist es um die militärische Unterstützung Italiens für die Ukraine bestellt?
Heute in Ramstein spielt Italien sogar eine sehr wichtige Rolle. Denn Italien hat ein ähnliches Problem wie Deutschland. Es geht zwar nicht um einen Panzer, aber es geht um ein Raketenabwehrsystem, das Italien hat. SAMP-T heißt es. Das soll angeblich sehr, sehr gut sein und selbst die Hauptstadt Kiew schützen können. Darum geht es. Die USA angeblich haben Druck schon auf Italien ausgeübt, damit sie dieses System in die Ukraine liefern. Der italienische Außenminister hat erst vorgestern gesagt, ja, wir machen das, aber es gibt noch technische Probleme. Wie diese technischen Probleme aussehen, das weiß man allerdings nicht. Aber sicher scheint jetzt schon zu sein, dass dieses System an die sogenannte Ostflanke kommt und damit ein amerikanisches System ablösen wird. Also Italien spielt durchaus heute in Ramstein eine Rolle.
Werfen wir mal einen Blick nach Italien rein. Warum ist das Thema Waffen für die Ukraine denn so umstritten und hat sich die Position verändert, wenn wir jetzt das Kabinett Draghi mit der Regierung Meloni vergleichen?
Nein, also die Regierungschefin, die verfolgt die gleiche Linie und genauso hart, wie Draghi es getan hat. Immer wieder betont sie, wir unterstützen die Ukraine mit Waffen, mit allem, was sie brauchen. Aber natürlich hat sie ein ganz großes Problem, denn ihre beiden Koalitionspartner, die Lega Nord mit Salvini an der Spitze und Forza Italia mit Berlusconi, sind beide große Freunde von Putin. Das weiß man nun schon seit Jahren und beide haben sich auch sehr schwer getan, den russischen Angriff zu verurteilen. Das tun sie inzwischen, aber also man glaubt natürlich nicht so richtig, dass sie die Freundschaft mit Putin gebrochen haben. Aber man muss wirklich sagen, Meloni war in den letzten Wochen sehr, sehr stark, ist in ihrer Linie geblieben und hat auch durchgesetzt, dass bis Ende des Jahres die Ukraine weiterhin Rüstungsmaterial bekommt. Und das Interessante in Italien ist, das Parlament muss nicht mehr darüber entscheiden, was geliefert wird. Draghi hatte ein Dekret verabschiedet, das hieß, wir liefern einfach die Tranchen, was gebraucht wird. Und wenn das Geld dazu da ist, es wird darüber nicht diskutiert. Und vor allen Dingen wird auch nicht veröffentlicht, was Italien bislang geliefert hat. Die Ukraine hat allerdings veröffentlicht, was die Italiener gebracht haben. Und das scheint wohl nicht so toll gewesen zu sein.
Prägend um das Treffen in Ramstein ist auch die Debatte um schwere Kampfpanzer wie den Leopard 2. Über so ein Modell verfügt Italien selbst nicht. Trotzdem die Frage, weil es ja auch eine gesamteuropäische Diskussion irgendwie ist, wie steht Italiens Regierung dazu?
Also öffentlich äußert sie sich natürlich dazu gar nicht. Es wird darüber berichtet, sehr viel in den Medien, aber mit einer gewissen Häme, so ungefähr, haha, die Deutschen sind doch nicht so gut organisiert und doch nicht so super aufgestellt, wie man immer meint. Das tut natürlich der gekränkten italienischen Seele immer wieder gut, denn vor allen Dingen Italien hat genauso wie Deutschland das Problem, dass das Militär nicht mehr so gut ausgerüstet ist, dass hier und dort etwas fehlt. Man muss sagen, es gibt da Unterschiede. Unterschiede. Die Carabinieri, die zum Militär gehören, die sind sehr gut ausgerüstet. Die Carabinieri, die sind ja immer hier überall auf der Straße zu sehen. Es sind diejenigen, die die Mafia-Bosse fangen, die aber auch die Straßen kontrollieren und die Leute anhalten, ob alles in Ordnung ist. Also es ist sehr, sehr gemischt, aber ich glaube schon, dass Italien voll seine Verpflichtungen erfüllt.
Mit solch schweren Waffen, um die es geht, ist ja teilweise die Befürchtung verbunden, von Russland als Kriegspartei wahrgenommen zu werden und so möglicherweise dazu beizutragen, die Situation weiter zu eskalieren. Wie ausgeprägt ist diese Perspektive in Italien?
Ja, natürlich. Also gerade wenn es um dieses Raketenabwehrsystem geht, wird das schon diskutiert. Aber ich habe den Eindruck, dass das nicht so heftig diskutiert wird wie in Deutschland. Die gesamte Diskussion über Waffen ist hier sehr still und das hat, wenn man so will, auch Tradition. Denn das hat insofern Tradition, denn wenn die Carabinieri Mafiosi fangen, wird darüber ja auch nicht diskutiert, wie das gemacht wird und wann die Einsätze sind und mit welchen Waffen und wie man ihnen auf die Spur gekommen ist. Also es wird sehr viel geschwiegen darüber. Die öffentliche Diskussion ist sehr still und sehr zurückhaltend. Es gibt natürlich auch die Kritik, aber die wird nicht so ausgebreitet wie in Deutschland. Natürlich kann man auch hier, wird darüber diskutiert, ist es richtig, dass Waffen geliefert werden und das Parlament entscheidet darüber nicht. Italien zum Beispiel ist in über 30 Auslandseinsätzen mitbeteiligt. Also in Mali stehen italienische Soldaten, an der Ostflanke stehen italienische Soldaten, auch im Nahen Osten und in Libyen. Aber es wird nicht viel diskutiert darüber, es ist einfach so.
Wichtig für die Verteidigung oder für solche Themen ist ja nicht nur die verteidigungspolitische Haltung, sondern auch sind die Rüstungskonzerne. In Italien, wie verzahnt ist beides miteinander? Rüstung auf der einen Seite, Verteidigungspolitik auf der anderen?
Wir sind sehr verzahnt. Zum Beispiel Leonardo ist das größte Rüstungsunternehmen in Italien, auf der Weltrangliste sogar auf Platz 12 inzwischen, also der größte europäische Rüstungsbetrieb. Die staatliche Beteiligung ist 30% und alle italienischen Regierungen haben immer schon gerne Geschäfte mit Waffen gemacht, denn damit lässt sich natürlich sehr gut auch ein Loch im Haushalt stopfen und Italien hat immer sehr viele Löcher im Haushalt. Insofern haben bislang in den letzten Jahrzehnten alle Regierungen haben Waffengeschäfte mit unterstützt, mitgemacht, ohne dass viel diskutiert worden ist. Jetzt in diesem Fall der Verteidigungsminister, der neue, Guido Crosetto, ist sogar ein richtiger Rüstungs- und Waffenexperte. Er war nämlich Präsident des Verbandes für Rüstungssicherheitsfragen.
Patricia Arnold, vielen Dank für diese Eindrücke und Einschätzungen nach Rom.
Bitte, gern geschehen.
Der Streit um die Region Bergkarabach im Kaukasus ist ein besonders alter Konflikt. Er begann in seinen Grundzügen schon vor über 100 Jahren, was die Lösung sicherlich nicht unbedingt einfacher macht. Armenien und Aserbaidschan ringen um die Region und dabei hat der Korridor durch die Stadt Latschin eine besondere Bedeutung. Er ist die einzige große Straße, die Bergkarabach mit Armenien verbindet. Und dort im Korridor von Latschin droht nach Einschätzung von Beobachtern eine humanitäre Katastrophe, weil das Gebiet abgeriegelt wird, wofür wiederum Aserbaidschan als der Verantwortliche angesehen wird. Einigen Schätzungen zufolge sitzen bis zu 120.000 Menschen fest. Die Europäische Union, die will sich zukünftig offenbar stärker für eine Lösung einsetzen und auch Russland redet aufgrund seiner sogenannten Friedenstruppe in Bergkarabach ein gewichtiges Wort mit. Unsere Moskau-Korrespondentin Annette Kamera berichtet.
Es ist kalt an der Grenze zur international nicht anerkannten Republik Bergkarabach. Weiße Autos, beflaggt mit der Fahne des Internationalen Roten Kreuzes, passieren eine enge Bergstraße. Zusammen mit russischen Friedenstruppen sind sie derzeit die einzigen, die durch den sogenannten Latschin-Korridor fahren dürfen. Eine für Bergkarabach lebenswichtige Zufahrtsstraße, die seit über einem Monat blockiert wird. Die Menschen hier haben keinen Strom. Manchmal wird das Gas abgestellt und anständiges Essen gibt es auch nicht. Kinder bekommen kein Essen und keine Früchte. Kann das wirklich sein im 21. Jahrhundert? erzählt eine Bewohnerin Bergkarabachs der Nachrichtenagentur AFP. Früher erreichten über den Latschin-Korridor täglich Tonnen an Nahrungsmitteln die umkämpfte Region. Jetzt sah sich die örtliche Verwaltung gezwungen, Essensmarken einzuführen. Wir sind in einer schwierigen Lage wegen dieser Blockade, vor allem seit es diese Stromausfälle gibt. Es ist kalt, wir haben kleine Kinder, ich habe einen 1 Monate alten Enkel und wir sind generell in einer schlechten Verfassung. Offiziell behauptet Aserbaidschan, dass Umweltaktivisten den Latschin-Korridor blockieren würden. Tatsächlich aber gehe es seinem Heimatland ganz offensichtlich um nationalistische Ziele, meint der aserbaidschanische Analyst Barus Samadov.
Für so gut wie jeden in Aserbaidschan ist eigentlich klar, dass es hier nicht um Klimawandel oder Umweltaktivismus geht. Es geht nicht um die Umwelt, sondern um politische Ziele und nationalistische Ideen. Und die Menschen sind von diesen Ideen motiviert und werden dabei natürlich durch die Regierung unterstützt.
Der Aserbaidschaner Samadov stellte auf einer mit Experten beider Länder besetzten Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung diese Woche allerdings auch klar, dass die Blockade Folge des nationalen Traumas Aserbaidschans sei. Denn seit den 90er Jahren kontrollierte Armenien die völkerrechtlich eigentlich zu Aserbaidschan gehörende Republik, bis 2020 erneut ein blutiger Krieg ausbrach und Aserbaidschan seitdem die Kontrolle zumindest über Teile des Gebietes zurückerlangte. Doch weil ein weiterer Krieg wegen der Anwesenheit russischer Friedenstruppen und einer nun geplanten europäischen Beobachtermission nicht möglich sei, verfolge Aserbaidschan laut Samadov mit der Blockade des Latschin-Korridors ein anderes Ziel.
Die Idee, die meiner Meinung nach ultimativ dahinter liegt, ist, wenn wir schon nicht diese Gebiete kontrollieren können, dann machen wir sie eben unbewohnbar.
Zudem wirkt sich auch der Ukraine-Krieg indirekt auf die Lage im Kaukasus aus. Zum einen ist die Europäische Union heute so stark wie noch nie abhängig vom Gaslieferanten Aserbaidschan. Zum anderen aber scheinen sich derzeit auch die Interessen Russlands zu verschieben, denn während Moskau in der Vergangenheit als Schutzmacht Armeniens galt, schickte Außenminister Sergei Lavrov diese Woche eher kritische Worte an seinen armenischen Partner.
Jetzt haben uns Aserbaidschaner Daten zur Verfügung gestellt, dass die armenische Seite Minen durch diesen Korridor transportiert hat. Damit wurden dann Gebiete in der Nähe aserbaidschanischer Stellungen vermint und das verstößt gegen das trilaterale Friedensabkommen.
Lavrov fügte noch hinzu, dass sich beide Seiten gegenseitig Anschuldigungen machten. Ein Ende der Blockade zeichne sich, zumindest seiner Meinung nach, allerdings schon ab.
Über den Konflikt um die Region Bergkarabach berichtete Annette Kammerer. Krieg an sich ist fraglos schon grausam genug, doch es gab und gibt immer wieder Bilder aus der Ukraine, die besonders einprägsam sind. Verwaiste Kinderwägen wie in Vinnytsia zum Beispiel oder Aufnahmen mutmaßlicher Folterkeller in Butscha. Diese Woche gingen vor allem Bilder des Hochhauses in Dnipro um die Welt, das durch einen russischen Angriff zerstört wurde, und auch die Absturzstelle eines Hubschraubers in Provary, in dem unter anderem der ukrainische Innenminister saß und ums Leben kam. Diese beiden Vorfälle sind heute Thema in unserem Gespräch mit dem freien Journalisten Ivan Haivanovic. Er schildert uns derzeit immer freitags seine Eindrücke aus der Ukraine. Und meine erste Frage heute an ihn war, ob die zurückliegende Woche eine besonders harte für das Land war.
Es ist tatsächlich schwer zu vergleichen, eine vernichtete Stadt wie Popasna oder Bachmut mit Massengräbern oder mit Folterkellern oder mit Helikopterabsturz. Aber die Woche war in der Tat erschütterlich.
Bleiben wir mal bei dem Hubschrauberabsturz, den Sie ansprechen. Passiert in Provary in der Nähe von Kiew. Hier muss man sagen, dass die Ursache bisher offen ist. Das gilt auch für die Frage, ob sie irgendetwas mit dem Kriegsgeschehen zu tun haben könnte. Fest steht unter anderem der ukrainische Innenminister Denis Monastirski, der kam ums Leben. Zu seiner Person meine Frage, welches Ansehen hat er in der Bevölkerung genossen?
Eigentlich ein gutes Ansehen. Er war ein Rechtsanwalt. Er ist zu diesem Posten vom Parlament ernannt worden, wo er einen Ausschuss für Strafverfolgungsfragen geleitet hat. Es gab kaum etwas ihm vorzuwerfen. Ja, er war ein Mitglied der Partei von Präsidenten, bevor er zum Minister ernannt worden ist. Ja, gutes Ansehen. Aber was besonders schlimm ist, dass es nicht nur Denis Monastirski als Minister ums Leben gekommen ist, aber sondern auch sein erster Stellvertreter und auch der Staatssekretär des Ministeriums, also die ganze Leitung.
Das heißt, Sie würden schon sagen, dass der Staatsapparat dadurch deutlich geschwächt worden ist?
Ich hoffe trotzdem, dass die Institutionen an sich genug stark sind, um weiterzumachen, weil es gibt auch die Strukturen, die vom Ministerium koordiniert werden, aber trotzdem relativ autonom arbeiten, wie zum Beispiel Grenzschutz, wie Notfalldienst, wie Nationale Garde und so weiter.
Als Nachfolger ist Ihor Klimenko eingesetzt worden, bisher Chef der nationalen Polizei. Was sonst können Sie uns noch über diese Person erzählen?
Ihor Klimenko ist zum Chef von Nationaler Polizei vor 3 Jahren ernannt worden. Und es ist ein guter Ersatz für gestorbene Minister. Die einzige Gefahr oder Risiko, was auch nicht an seiner Persönlichkeit liegt, ist, dass er eben aus dem Polizeisystem stammt und das Innenministerium in der Ukraine galt schon jahrelang als ein Polizeiministerium. Und Denis Mansyrsky hat auch versucht, das zu ändern. Deswegen, Ihor Klimenko im Zustand des Krieges, ja, inmitten des Krieges, als eine für diesen Posten ganz gut ist. Aber ich fürchte, dass für längerfristige Perspektive, um das Ministerium weiter zu reformieren, ein Polizist auf der Posten von einem Minister im Innenministerium ist nicht die beste Entscheidung.
Ich möchte mit Ihnen auch sprechen über die Bilder dieses zerstörten Wohnhauses in Dnipro, in der Zentralukraine nahe zum Osten des Landes. Stand jetzt mindestens 45 Tote, wobei immer noch Menschen vermisst werden. Man konnte zum Beispiel sehen, wie Schwerverletzte geborgen werden. Was hat das Ihrer Beobachtung nach bei anderen Menschen in der Ukraine ausgelöst, diese Bilder?
Natürlich Mitleid. Es wurde geholfen, es kamen viele Menschen in Dnipro zu helfen, Leute zu retten und es war mehr Geld auch gespendet. Also der erste Gedanke bei mir war zum Beispiel, das hätte auch mein Haus sein können. Und ich glaube, dass mehr Leute so an etwas gedacht haben.
Also nicht nur Mitleid, sondern vielleicht auch Befürchtung, dass einen selber das treffen könnte. Sie leben ja in einem Hochhaus. In Kiew würden Sie denn sagen, dass die Angst der Menschen in solchen Wohngebäuden besonders groß ist, dass man gefährdeter ist, weil man bei Luftalarm ganz einfach vielleicht auch länger braucht, um sich nach unten in Sicherheit in den Keller zu begeben zum Beispiel?
Vielleicht kann man so sagen, aber würde ich nicht als erster Grund die längere Weg zum Keller nennen, sondern weil halt die höhere obere Etagen an sich mehr gefährdet sind. Und eigentlich diese Wohnungen, die in einer normalen Friedenszeit auch teurer sind, wegen der Panorama, sie leiden am meisten wegen Wasserausfälle und sie sind am meisten natürlich in erster Linie durch einen möglichen Angriff gefährdet.
Der freie Journalist Ivan Haivanovic, derzeit immer freitags Gesprächspartner in Europa heute. Dieses Mal zum zerstörten Hochhaus in Dnipro und zum Hubschrauberabsturz in Brovary. Und das war Europa heute am Freitag. Die komplette Sendung und die einzelnen Beiträge finden Sie gleich zum nochmal Nachhören in der kostenlosen App DLF Audiothek. Mein Name ist Bastian Rudde. Ihnen einen angenehmen Tag noch.